Der Igel Podcast. Ein Podcast rund um individuelle Gesundheitsleistungen. Gespräche über Gesundheit und Geld.
Hallo und willkommen zur neuen Folge des Igel Podcast, dem Podcast für Ihre Gesundheit, Selbstzahlerleistungen und evidenzbasierte Medizin. Mein Name ist Markus Anhäuser. Wir sind zurück aus der Sommerpause, aber es war einiges los in den letzten zwei Monaten. Der Igel Monitor hatte am 19. August in Berlin seine jährliche Pressekonferenz im Haus der Bundespressekonferenz. Nicht im Hauptsaal, den man aus dem Fernsehen kennt, sondern in einem der Nebensäle. Trotzdem wurde groß darüber berichtet, in Zeitungen, Fernsehsendern, Nachrichtenplattformen oder auf Social Media.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Verlassen wir die Weltpolitik und blicken auf das deutsche Gesundheitswesen, bei dem es vor allem mit den Kosten ja oftmals ein Kreuz ist.
Ergebnis negativ. Das ist die Bewertung des Igel-Monitors für die Behandlung mit Hyaluronsäurespritzen bei Patienten mit Knie- und Hüftarthrose.
Ha, der Igel-Monitor ist mal wieder da. Der Igel-Monitor wird vom Medizinischen Dienst Bund gemacht.
Das Grundlage für die Einschätzung in seinem Igel-Monitor war vor allem eine Übersichtsstudie aus 2022, in der mehrere Studien zur Wirksamkeit von Hyaluronspritzen zusammengefasst ausgewertet wurden.
Auf dem Podium der Pressekonferenz saßen der Vorstandsvorsitzende vom Medizinischen Dienst Bund, Stefan Grodemeier, und der Leiter des Bereichs evidenzbasierte Medizin, Stefan Lange, den ich euch in Folge 38 vorgestellt hatte und der auch den Igel-Monitor verantwortet. Beide haben an dem Tag ziemlich brisante Bewertungen vorzustellen. Doch zunächst gab Stefan Grodemeier erstmal einen Überblick über Selbstzahlerleistungen in Deutschland, damit man mal sieht, welches Ausmaß das inzwischen angenommen hat.
Für Igel geben Versicherte jedes Jahr mindestens 2,4 Milliarden Euro aus. Das ist das Ergebnis des Igel-Reports 2024, den wir Ende des letzten Jahres veröffentlicht haben. Ein weiteres Ergebnis unseres Reports ist, dass Versicherte in einem erheblichen Umfang Geld für Selbstzahlerleistungen vor allem in drei medizinischen Fachgebieten ausgeben. In der Augenheilkunde, in der Gynäkologie und eben in der Orthopädie. Leistungen aus dem Fachgebiet der Orthopädie liegen mit rund 397 Millionen Euro pro Jahr auf Platz 3. Aus der Hochrechnung des Igel-Reports 2024 geht auch hervor, dass mindestens 2,1 Millionen Versicherte innerhalb von 12 Monaten orthopädische Igel in Anspruch genommen haben. Diese Zahlen zeigen, für Igel aus dem Fachgebiet Orthopädie geben Versicherte viel Geld aus. Daher ist es aus unserer Sicht wichtig, diese Angebote genauer zu betrachten und evidenzbasiert zu bewerten.
Dann ging es an die neuesten Igel-Bewertungen, und zwar zu zwei bekannten Verfahren in der Orthopädie. Die Hyaluronsäure, die bei Arthrose ins Knie- oder Hüftgelenk gespritzt wird und so chronische Schmerzen lindern soll. Und die Stoßwellentherapie, die bei Tennisarm und Kalkschulter helfen soll. Das sind also vier Bewertungen des Igel-Monitor-Teams und so viel vorweg, keine von ihnen fällt positiv aus. Was erstmal nicht überrascht, angesichts der bisherigen Igel-Bewertungen der letzten Jahre.
Die Gesamtbilanz der von den Expertinnen und Experten des Igel-Monitor bewerteten Angebote ist seit Jahren ausgesprochen ernüchternd. 60 Bewertungen sind aktuell auf unserem Informationsportal verfügbar. 31 Leistungen schneiden mit tendenziell negativ oder negativ ab. Bei 26 weiteren Leistungen ist das Ergebnis unklar. Mit positiv wurde keine Igel bewertet. Tendenziell positiv sind 3 Igel.
Beginnen wir also mit der Hyaluronsäure. Manch einer kennt sie vielleicht noch aus der Kosmetik. Sie gibt es in Hautcremes und anderen Mittelchen. In die Humanmedizin kam sie in den 80er Jahren über die Behandlung von Rennpferden im Pferdesport in Japan. Sie wird seit vielen Jahrzehnten beim Menschen verwendet, um Beschwerden in den Gelenken zu behandeln. Das klingt auf den ersten Blick auch völlig plausibel. Hyaluronsäure ist im Körper ein wichtiger Bestandteil des Bindegewebes, zum Beispiel als Knorpel. Die Substanz kann enorm viel Wasser speichern und polstert und schmiert so die Gelenke. Doch bei vielen Menschen machen sich durch Verletzungen oder einfach das Alter trotzdem irgendwann die Gelenke bemerkbar. und es entwickelt sich eine oft schmerzhafte Arthrose, erklärt Stefan Lange den Journalistinnen und Journalisten.
Bei der Arthrose handelt es sich um eine degenerative Erkrankung der Gelenke. Man nennt sie auch umgangssprachlich eine Verschleißerkrankung. Dabei wird der Gelenkknorpel abgebaut, der zur Gleitfähigkeit der am Gelenk beteiligten Knochen und zur Dämpfung von auf das Gelenk einwirkenden Belastungen wesentlich beiträgt. Die Ursachen dafür sind vielfältig, häufig sind es Verletzungen, aber auch altersbedingte Veränderungen spielen eine zentrale Rolle, sodass Arthrosen im Alter zunehmen. Patientinnen und Patienten mit Arthrose leiden zunächst unter belastungsabhängigen Schmerzen. Später treten die Schmerzen auch in Ruhe auf. Zudem kommt es zu schmerzbedingten Bewegungseinschränkungen. Damit wird auch klar, was die Therapieziele bei diesen Erkrankungen sind. Es geht um Schmerzreduktion, Verbesserung der Beweglichkeit und letztendlich dann eine Erhöhung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität, die natürlich unter dem Beschwerdebild leidet.
Heilbar ist das leider nicht und am Ende kann es sein, dass ein Gelenk durch eine Prothese ersetzt werden muss. Bis dahin gibt es aber eine Vielzahl verschiedener Behandlungen, um die Schmerzen zu lindern und die Beweglichkeit zu verbessern. Und davon werden sehr viele auch von den Krankenkassen bezahlt. Etwa eine Beratung zu einer gesünderen Lebensweise, Medikamente, die die Schmerzen lindern oder Entzündungen hemmen, oder auch Krankengymnastik, Einlagen für Schuhe und sogar Akupunktur. Und wenn es unvermeidlich wird, zahlen die Kassen sogar das neue Gelenk. Ein Verfahren, das sie nicht zahlen, ist das Spritzen von Hyaluronsäure direkt ins Knie oder ins Hüftgelenk. Hyaluronsäure soll zwar die Folgen der Arthrose mildern, indem sie die fehlende Gelenkflüssigkeit ersetzt und so das Gelenk wieder schmiert und polstert, aber es ist seit Jahren umstritten, wie gut das wirklich klappt. Zugleich ist es auch nicht ganz billig. Die Kosten für Hyaluronsäure-Injektionen für einen Behandlungszyklus mit mehreren Spritzen liegen durchschnittlich zwischen 220 und 300 Euro. Je nach Präparat kann das aber auch mal 500 Euro und mehr werden. Damit ist es eine der teureren Selbstzahlerleistungen. Für den Preis sollte man eigentlich erwarten können, dass das dann auch funktioniert. Umstritten ist das Spritzen von Hyaluronsäure ins Gelenk aber schon seit vielen Jahren. Es gibt viele negative Studien und immer mal wieder auch positive Berichte. Der Eagle-Monitor hat das Spritzen ins Kniegelenk erstmals 2014 bewertet, damals schon mit tendenziell negativ. Für die Behandlung der Hüfte hat es bisher noch keine Bewertung gegeben. Jetzt, 11 Jahre später, hat sich der Eagle-Monitor die Studienlandschaft nochmal ganz unvoreingenommen angeschaut und kommt zu einem klaren Ergebnis. Hyaluronsäure gegen Arthrose in Knie oder Hüfte sollte man eigentlich nicht mehr anwenden. Das Gesamturteil für beide Methoden lautet klar negativ. Und wenn man bedenkt, dass von 31 Eagle-Monitor-Bewertungen im negativen Bereich bisher nur 4 Bewertungen eindeutig negativ ausfielen, dann erkennt man, welche Brisanz die Bewertung hat. Was zu dieser so eindeutigen Beurteilung führte, erklärt Stefan Lange, der Leiter des Bereichs evidenzbasierte Medizin.
Wie sieht es nun mit der Evidenz aus? Dazu hat das Team nach hochwertigen systematischen Übersichten, also der höchsten Form der Evidenz, gesucht und deren Ergebnisse analysiert und bei Bedarf durch eigene Recherchen ergänzt. Das Ergebnis war ernüchternd. Seit nunmehr über 50 Jahren wurden sehr, sehr viele Studien zur Hyaluronsäureinjektion ins Knie mit insgesamt über 20.000 Patientinnen und Patienten durchgeführt. Das Problem ist, dass die weit überwiegende Zahl der Studien aber nur kleine Fallzahlen aufweist. Das führt zu einem besonderen Problem, nämlich kleine Studien mit negativen Ergebnissen werden häufig nicht veröffentlicht oder von wissenschaftlichen Fachzeitschriften nicht zur Veröffentlichung angenommen. Das führt zu einer verzerrten Sicht auf den tatsächlichen Nutzen, der dann größer erscheint, als er tatsächlich ist. Das nennt man auch Small Study Bias.
Das, was Stefan Lange da beschreibt, hat nicht das Eagle-Monitor-Team selbst gemacht. Sie stützen sich auf eine sehr gute systematische Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2022 um den Gesundheitsforscher Thiago Pereira. Diese Arbeit nutzen die Eagle-Monitor-Gutachterinnen als Light Review, weil sie besonders aussagekräftig ist. Pereira und sein Team hatten zunächst 169 relevante Untersuchungen ausfindig gemacht, dann aber die kleinen Studien herausgenommen, um eben der Verzerrung durch diese Studien zu begegnen. Am Ende blieben 25 Untersuchungen übrig, die mindestens 100 Teilnehmer hatten. Alles in allem flossen so die Daten von mehr als 9.400 Teilnehmern ein. Und die offenbarten dann die wahren Effekte, also den Nutzen und vor allem die Schäden, die bisher bei dieser Methode nur wenige im Blick hatten.
Dabei zeigten sich minimale Unterschiede bei der Schmerzreduktion und Verbesserung der Beweglichkeit, die klinisch ohne Bedeutung sind. Dafür war allerdings das Risiko für sogenannte schwerwiegende unerwünschte Ereignisse bei Hyaluronsäureinjektionen im Vergleich zu einer Schein- oder Nichtbehandlung deutlich erhöht. Was sind nun schwerwiegende unerwünschte Ereignisse? Das sind tatsächlich ernsthafte Gesundheitsbeschwerden, die zum Beispiel zu Krankenhausaufnahmen führen können oder bleibende Schäden nach sich ziehen. Dazu zählen beispielsweise Gelenkinfektionen oder auch Herzbeschwerden. Von 1000 Personen erleiden unter einer Hyaluronsäureinjektion 37 ein derartiges schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis gegenüber 25 Personen bei einer Scheinbehandlung, also etwa 50% mehr.
Diese möglichen schweren Schäden, die zwar selten sind, aber eben deutlich häufiger vorkommen als bei einer Scheinbehandlung, gaben letztlich den Ausschlag, um die Bewertung von tendenziell negativ zu negativ abzusenken. Der Schaden überwiegt den klinisch nicht bedeutsamen Nutzen. Für die Behandlung der Hüftgelenksarthrose kommt der IGL-Monitor zum selben Ergebnis.
Bei der Hüftgelenksarthrose ist die Datenbasis wesentlich schmaler. In gerade mal 5 randomisierten Studien wurden knapp 600 Patientinnen und Patienten eingeschlossen. Auch hier ließen sich im Hinblick auf Schmerzen und Beweglichkeit keine Vorteile für die Hyaluronsäureinjektionen nachweisen. Ebenfalls überwiegt hier der mögliche Schaden den Nutzen deutlich.
Stefan Lange weist dann auch auf einen besonderen Umstand hin, der ziemlich ärgerlich ist, wenn man an all die Studien mit Tausenden von Patientinnen und Patienten denkt, die in den letzten Jahrzehnten durchgeführt wurden, um herauszufinden, ob das jetzt was bringt oder nicht. Das Stichwort dazu lautet Research Waste oder Forschungsabfall.
In der systematischen Übersicht zur Hyaluronsäureinjektion ins Kniegelenk wurde über eine interessante zusätzliche Analyse berichtet. Ab dem Jahr 2009, also vor ungefähr 15 Jahren, war die Datenlage stabil. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt war eigentlich schon klar, dass die Intervention zu keiner nennenswerten Verbesserung von Schmerz oder Funktion führt. Demnach wären alle nachfolgenden Studien überflüssig und die darin behandelten Patienten einem unnötigen Risiko ausgesetzt gewesen.
Unter diesen überflüssigen Studien gab es dann zum Beispiel auch firmenfinanzierte Untersuchungen, die zwar durchgeführt, aber nie veröffentlicht wurden. Da, wo das Team Operera die Studien zumindest einsehen konnte, offenbarte sich der Grund. Die Spritze zeigte nicht die gewünschten Effekte. Also verschwanden die Studien in der Schublade. Das eindeutig negative Ergebnis zur Hyaluronspritze gegen Knie- und Hüftarthrose deckt sich übrigens auch mit Empfehlungen einer britischen und verschiedenen US-amerikanischen Leitlinien, die explizit davon abraten. In Deutschland ist die Lage hingegen nicht ganz so eindeutig, wie Stefan Lange berichtet.
Interessanterweise wurde auch in der gerade aktualisierten Leitlinie der Fachgesellschaft der Orthopäden zur Behandlung der Kniegelenksarthrose die Empfehlung zur Hyaluronsäureinjektion abgeschwächt. Zu einer Negativempfehlung wie internationale Kollegen konnten sich die Autorinnen und Autoren der Leitlinie doch leider nicht durchringen. Vielleicht noch nicht.
In der alten Leitlinie der orthopädischen Fachgesellschaft gab es noch eine schwache, positive Empfehlung. In der neuen, im April 2025 veröffentlichten Version ist es eher eine neutrale Bewertung. Dort heißt es, es kann aufgrund der widersprüchlichen Evidenz keine Empfehlung zum Einsatz von intraartikulärer Hyaluronsäureinjektion abgegeben werden. Das heißt, man rät nicht davon ab, man rät aber auch nicht zu. Am Ende muss es jeder Arzt, jede Ärztin selbst entscheiden. Aber wie kann das sein? Zwei Bewertungen, die des IGL-Monitors und die der orthopädischen Fachgesellschaft, kommen zu einem unterschiedlichen Ergebnis, obwohl sich beide auf die Studienlage und beste Evidenz der letzten Jahre berufen. Um das herauszufinden, habe ich einen der Autoren der Leitlinie interviewt und ihn zur Bewertung des IGL-Monitors befragt.
Ich heiße Johannes Flechtmacher. Ich bin Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und seit knapp 29 Jahren in Karlsruhe in einer größeren orthopädischen Praxis tätig. Davor war ich an verschiedenen Universitätskliniken tätig und auch in den USA 3 Jahre, wo mein Forschungsschwerpunkt jeweils Arthrose ist. Das heißt, ich beschäftige mich mit Arthrose, sei es nun klinischen Studien oder auch epidemiologischen Studien oder auch anderen Sachen seit über 3 Jahrzehnten.
Für Orthopäden ist die Arthrose ein wirklich bedeutsames Problem.
Also die Behandlung der Arthrose ist ein zentraler Bestandteil der orthopädischen Patienten. Wir haben aus Baden-Württemberg Zahlen und sagen, dass circa ein Drittel der Patienten von Orthopäden und Unfallchirurgen Patienten mit Arthrose sind. Ja, Arthrose des Kniegelenkes meist und des Hüftgelenkes. Das ist das klassische Klientel. Also es sind viele Patienten, die das haben. Es ist nicht so, dass alle Patienten eine Behandlung benötigen. Oft reicht es einfach, den Patienten zu beraten über seine Lebensführung, was die machen oder nicht machen sollen. Ja. Oft ist das Thema Gewicht ein Problem. Das Thema Adipositas ist zwischenzeitlich in Deutschland ein Riesenproblem geworden. Und es ist schwer, Patienten zu motivieren, eben das Thema Adipositas tatsächlich auch in ihrem Leben anzugehen. Ja.
Anstatt sein Leben zu ändern, anders zu essen, sich mehr zu bewegen, hofft man, das Problem mit anderen Mitteln in den Griff zu kriegen. Doch das ist bei einem Teil der Patienten tatsächlich nicht möglich.
Unser Problem an der klinischen Praxis und wie viele andere Ärzte bin ich auch eben in der Praxis tätig, wir behandeln ja nicht Arthrose, sondern wir behandeln Patienten mit Arthrose. Und in der Regel sind die Patienten, die Arthrose haben, die haben noch andere sogenannte Komorbiditäten an der Erkrankung, insbesondere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, insbesondere Nieren- und Lebererkrankungen. Das sind diese Probleme, die wir mit diesen Patienten haben. Und wenn man Analysen macht, wir haben diese Analysen in Baden-Württemberg gemacht, ist es so, dass ca. 40% der Patienten diese Komorbiditäten haben und eigentlich letztendlich mit diesen klassischen Medikamenten, wir sprechen über NSAR, dazu gehört Ibuprofen, Diclofenac und andere entzündungshemmende Mittel, die wirklich exzellent wirken, aber wir können diese Patienten nicht behandeln. Das heißt, für uns Ärzte ist es das Problem, wir haben einen Patient, der Schmerzen hat. Natürlich wird er leitlinienmäßig vorher mit Physiotherapie und Beratung und etc. alles therapiert, aber trotzdem bleibt der Schmerz und die Funktionseinschränkung. Und da wünscht der Patient, dass man ihm hilft. Und dann müssen wir einfach gucken, was haben wir in unserem therapeutischen Köcher noch, mit dem wir dem Patienten helfen können. Und da ist es eben so, dass gerade bei Patienten, die Komorbiditäten haben, ja, wir, und das haben wir auch in der Leitlinienkommission so besprochen, wir diese Hyaluronsäurebehandlung favorisieren.
In der Leitlinie, in der Hyaluronsäure nicht vollends abgelehnt wird, stützen sich Flechtmacher und seine Kollegen auf die Untersuchung einer renommierten britischen Institution, dem NICE, dem National Institute for Health and Care Excellence. Das ist in Großbritannien die Institution, die Richtlinien für die Verwendung von Medikamenten entwickelt und Leitlinien für die verschiedenen medizinischen Bereiche erstellt. Es war übrigens das Vorbild für das deutsche IQWiG. Und dieses NICE hatte 2022 den Stand der Forschung zur Hyaluronsäure untersucht, zusammengefasst und war dann eigentlich zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen.
Do not offer intra-articular hyaluronan injections to manage osteoarthritis.
Die britischen Experten raten also explizit ab von Hyaluronsäureinjektionen, um Arthrose zu behandeln. Das ist jetzt erstmal überraschend, weil die Autoren und Autorinnen der deutschen Leitlinie das eben nicht ganz so negativ sehen. Der Flechtmacher kann das erklären.
Genau. Im Unterschied zwischen der NICE-Leitlinie und der deutschen Leitlinie, es gibt mehrere Unterschiede. Einmal nimmt die NICE-Leitlinie, beurteilt alle Gelenke. Fingergelenke, Sprunggelenke, Hüftgelenke, Kniegelenke. Und da ist es tatsächlich so, dass die Evidenz in unterschiedlichen Gelenken anders ist. Was wir gemacht haben, bei uns geht es nur um das Kniegelenk. Ja? Und wenn man sich die Studien zum Kniegelenk, die in der NICE-Leitlinie auch wirklich dezidiert aufgeführt sind, sieht man schon, dass es einen Effekt eben gibt. Wir haben uns die Studien und auch die Statistiken wirklich ganz dezidiert angeguckt und haben praktisch diese nochmal analysiert und haben tatsächlich geguckt, was kommt denn da tatsächlich raus dann am Ende. Ja. Das heißt, wir sind in der Leitlinienerstellung viel weiter gegangen, als sich nur auf ein oder zwei Papers oder Meta-Analysen zu beziehen. Ja. Das heißt, was wir, glaube ich, abgeliefert haben und das im Konsens ist schon etwas, was für den Patienten wichtig ist und haben dem Arzt eben die Einschätzung überlassen. Ja.
Allerdings, wenn man in den NICE-Empfehlungen nachschaut, äußert sich das NICE schon auch spezifisch zum Knie und zur Hüfte. Und da heißt es, Zitat, dass es keine Belege gebe, dass es die Lebensqualität, die Beweglichkeit oder den Schmerz verbessere. Bei der Hüfte gäbe es sogar Belege für potenzielle Schäden. Zum Knie aber offenbar nicht. Und das erklärt vielleicht, warum die deutschen Orthopäden sich am Ende eher neutral verhalten und nicht strikt abraten. Der entscheidende Unterschied zwischen der deutschen Leitlinie der Fachgesellschaft und der Bewertung des Igel-Monitors ist folgender. Beide stützen ihre Bewertungen auf unterschiedliche Übersichtsarbeiten als Leitreviews. Die Leitlinie orientiert sich an den Ergebnissen des NICE aus 2022. Der Igel-Monitor an der Arbeit von Pereira und seinem Team aus demselben Jahr. Pereiras Untersuchung hat aber aus Sicht des Igel-Monitors zwei entscheidende Vorteile, die das Ergebnis besonders aussagekräftig machen. Sie tun etwas gegen den Small-Study-Effekt und sie schauen sich sogar Studien an, die gar nicht veröffentlicht wurden. Johannes Flechtmacher hat dann aber noch ganz grundsätzlich ein Problem damit, dass eine Organisation wie der Igel-Monitor überhaupt solche Bewertungen allein auf Grundlage der Studien erstellt. Da fühlt er sich als Mann der Praxis ungerecht behandelt.
Beim medizinischen Dienst arbeiten Menschen, die nicht in der Krankenversorgung arbeiten. Sonst würden sie ja nicht beim medizinischen Dienst arbeiten. Es ist nicht immer so, dass das die erfahrensten Ärzte sind, muss man sagen. Und die Kritik hier ist insbesondere, dass hier eine Beurteilung von Ärzten und Nichtärzten abgegeben wird, die A, nicht in der klinischen Versorgung tätig sind, ja, also die nicht am Patienten arbeiten, dass die sich nur auf die Studie beziehen und nicht auf die tatsächlich klinische Situation. Ja. Das heißt, was ich zuvor gesagt habe, dieses Problem, dass die Patienten eben noch andere Erkrankungen haben, sogenannte Komorbiditäten, die damit herausfallen aus der normalen Behandlung. Ja. Das heißt, diese Abwägung der klinischen Situation haben diese Ärzte, die keine klinische Erfahrung haben und teilweise sogar noch aus anderen Fachgruppen stammen. Ja. Die Kritik, muss man sagen, beruht auf der Tatsache, dass hier Menschen eine Beurteilung abgeben aufgrund von Studien, die aber den klinischen Konsens nicht verstehen und auch nicht verstehen wollen.
Das lasse ich mal so stehen und weise nur darauf hin, dass es eigentlich eine Errungenschaft ist, Empfehlungen auf gut gemachte Studien zu stützen. Dahinter steht natürlich die alte Diskussion um Eminenz versus Evidenz. Natürlich ist praktische Erfahrung wichtig, aber auch sie ist fehleranfällig, weil jeder so seine persönlichen Vorlieben hat. Die subjektive Erinnerung lässt manche Anwendung im Rückblick besser erscheinen, auch weil die Patienten, bei denen es nicht geklappt hat, sich nicht mehr melden und zu einem anderen Arzt gehen. Johannes Flechtmacher kritisiert dann aber auch noch die Finanzierung des Medizinischen Dienstbund und damit des Igel-Monitors durch die Krankenkassen, wodurch ja ein Interessenkonflikt bestehe. Nur hat sich die Finanzierung des MDB, der eine Anstalt des öffentlichen Rechts ist, vor einigen Jahren geändert, um genau diesem Vorwurf zu begegnen. Das haben wir in Folge 38 mit Stefan Langer ein wenig genauer erklärt. Wer dem Igel-Monitor unterstellt, seine Bewertungen seien interessengeleitet, müsste das auch beim IQWiG tun, der zentralen Institution, wenn es um die Zulassung von Medikamenten geht. Und den gleichen Vorwurf könnte man dann natürlich auch den Ärztinnen und Ärzten selbst machen, die ja ihre eigenen Methoden für die Leitlinie bewerten. Spannend wird es demnächst, wenn die Orthopäden um Johannes Flechtmacher die überarbeitete Leitlinie zur Hüftarthrose veröffentlichen. Das Team Operera hat in diesem Jahr eine weitere Übersichtsarbeit zur Knie- und Hüftarthrose veröffentlicht, in der das Problem der Schäden noch deutlicher wird. Wir werden sehen, wie die Orthopäden das Thema in ihrer Leitlinie bewerten. Und damit kommen wir dann noch zu den beiden anderen Bewertungen des Igel-Monitors, die auf der Pressekonferenz in Berlin vorgestellt wurden. Zur Stoßwelle gegen Tennisarm und gegen Kalkschulter. Aber dazu nur so viel, beide bewertet der Igel-Monitor mit unklar. Was auch daran liegt, dass es nur wenige Studien gibt, in denen die Verfahren untersucht wurden. Mehr dazu findet sich auf der Webseite des Igel-Monitors. Ich verlinke das dann in den Shownotes. Für das Problem, dass es so wenige Studien gibt, hat Stefan Lange dann noch einen Vorschlag.
Verglichen mit den intraartikulären Hyaluronsäureinjektionen vermitteln die Studienlandschaft und die damit verbundene Evidenz bei der Stoßwellentherapie einen anderen Impuls. Zwar ist auch dies eine medizinische Methode, die schon sehr lange in der Praxis angewendet wird, es fehlt aber weiterhin an ausreichend großen und methodisch überzeugenden Studien. Und das kann man nachholen. Dafür bedürfte es allerdings einer gemeinsamen Anstrengung einer der vielen Anwenderinnen und Anwender, die zusammen mit einem methodisch kompetenten ausgewiesenen Zentrum eine Studie im Vergleich zu einer Scheinintervention und oder der Standardtherapie aufsetzen, die dann aber eine genügend große Fallzahl besitzt, um moderate Unterschiede aufdecken und irrelevante Effekte ausschließen zu können. Hierzu können wir nur aufrufen.
Der Vorstandsvorsitzende des MDB, Stefan Gronemeyer, hat dann zum Schluss nochmal die Patientinnen und Patienten im Blick, die oft ja gar nicht mitbekommen, wie schlecht die Selbstzahlerleistungen zumeist abschneiden.
Ja, meine Damen und Herren, die aktuellen Bewertungen bestätigen, dass vieles angeboten wird, das eher schadet als nützt. Daher ist es notwendig, die Patientinnen und Patienten besser aufzuklären und seriös zu informieren. Der Igel-Monitor leistet dazu einen wichtigen Beitrag. Entscheidend ist jedoch, dass die Versicherten sich informieren und bewusst für oder gegen eine Igel entscheiden können, wenn sie mit diesen Angeboten in der ärztlichen Praxis konfrontiert werden. Seriöse Aufklärung und Information in den Praxen tut nach wie vor Not. Statt wissensbasierter Informationen, auch zu möglichen Schäden der angebotenen Igel, finden die Versicherten häufig Werbebeiträge mit Nutzenversprechen im Praxis-TV und im Praxis-Flyer. Diesen oftmals interessengeleiteten Informationen gilt es entgegenzusteuern und die Gesundheitskompetenz der Versicherten zu stärken. Hilfreich wäre, wenn die Praxen, die Igel verkaufen, zum einen verpflichtet würden, in der Praxis unabhängig erstellte Bewertungen und Informationen für die Patientinnen und Patienten leicht zugänglich vorzuhalten. Wir brauchen Fakten statt Werbung in den Wartezimmern.
Und dann richtet er noch einen Appell an die neue Regierung mit einer Maßnahme, die ein wenig den Druck aus der Entscheidung nehmen könnte, ob man einer Igel, die der Arzt oder die Ärztin empfehlen, nun zustimmt oder nicht.
Zum anderen sollte eine verpflichtende Bedenkzeit eingeführt werden. Eine Igel sollte an dem Tag, an dem sie angeboten wird, nicht erbracht werden dürfen. Mit diesen Maßnahmen könnten die Patientinnen und Patienten auch im Sinne des Koalitionsvertrages unserer Bundesregierung gestärkt werden. Denn darin heißt es, bei medizinischen Behandlungen stärken wir Patientinnen und Patienten gegenüber den Behandelnden.
Bis es dazu dann wirklich kommt, wird wahrscheinlich noch einige Zeit vergehen. Bis dahin kann ich nur auf die Webseite des Igel-Monitors verweisen, auf der man auch mal schnell im Wartezimmer auf dem Handy die Wirksamkeit einer Selbstzahlerleistung überprüfen kann. Es gibt viele Tipps, wie man sich am besten verhält, wenn einem eine Igel angeboten wird, und dort finden sich auch alle Informationen zu den aktuellen Bewertungen zur Hyaluronsäure und zu den Stoßwellen. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Empfehlen Sie den Igel-Monitor bitte weiter. Das gilt natürlich auch für diesen Podcast, den Sie überall, wo Sie Podcasts hören, kostenlos abonnieren können. Das war's für heute. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.